Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 78. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Stell dir vor, du bist gerade völlig erschöpft. Dein Arbeitstag war lang, du hattest kaum Zeit für dich selbst und genau in diesem Moment kommt die nächste Bitte. Kannst du das noch kurz übernehmen? Oder hast du am Wochenende Zeit zu helfen? Und obwohl in dir alles nach Ruhe schreit, sagst du, klar, kein Problem. Vielleicht hast du es gar nicht richtig gemerkt, aber dein Automatismus hat wieder zugeschlagen. Du willst niemanden enttäuschen, niemanden hängen lassen, keinen Ärger provozieren. Und deswegen sagst du ja statt nein und lächelst dabei auch noch nett, während du innerlich über deine eigenen Grenzen gehst. Falls du gerade, ich fühle mich angesprochen, gedacht hast, bedeutet das willkommen im Club der People Pleaser. People Pleaser sind Menschen mit einer Superkraft. Sie spüren, was andere brauchen, noch bevor die es selbst tun. Und sie sagen, ja, klar, natürlich und ganz selten mal nein. Aber genau diese Superkraft ist für sie selbst oft alles andere als super. Hinter dem ständigen Gefallenwollen steckt meist etwas Tieferes. Die Angst, abgelehnt zu werden. Die Sorge, andere zu enttäuschen. Der Wunsch, einfach nur gemocht zu werden. Und die eigenen Bedürfnisse, die werden zur Nebensache. Die Folge, nicht nur ein bisschen Stress, sondern chronische Erschöpfung, Verspannung, Schlafprobleme. Und im schlimmsten Fall ein ernstzunehmendes Risiko für körperliche und psychische Erkrankungen. Heute wollen wir dieses Muster entlarven. Warum fällt es uns so schwer, Nein zu sagen? Was unterscheidet gesunde Freundlichkeit von selbstaufopferndem Verhalten? Und wie finden wir einen Weg zurück zu uns selbst, ohne zum Egoisten zu werden? Also, heute gibt es ein klares Ja zum Nein sagen lernen.
Talk der Woche.
Heute spreche ich mit Dr. Ulrike Bossmann. Sie ist Diplompsychologin, systemische Therapeutin und Expertin für positive Psychologie. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im Coaching von Führungskräften und Privatpersonen hat sie sich auf die Verbesserung der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens spezialisiert. Auf ihrer Online-Plattform SoulSuite macht sie wissenschaftliche fundierte Strategien zur Steigerung des Wohlbefindens für Menschen zugänglich. Ihre Expertise wird regelmäßig von Medien wie ZDF, Deutschlandfunk und die Welt nachgefragt. Im September 2023 veröffentlichte sie ihr Buch People Pleasing – Raus aus der Harmoniefalle und weg mit dem schlechten Gewissen, indem sie die Ursachen und Auswirkungen des People-Pleasing untersucht und Betroffenen Wege aufzeigt, wie sie lernen können, ihre eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und gesunde Grenzen zu setzen. Wie wir es schaffen, aus der Harmoniefalle auszubrechen, darüber sprechen wir jetzt. Ulrike, schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über ein spannendes Thema zu sprechen, über das du auch ein Buch geschrieben hast, und zwar ein Spiegel-Bestseller. People Pleasing, raus aus der Harmoniefalle und weg mit dem schlechten Gewissen. Jetzt für alle, die mit dem Begriff People Pleasing nichts anfangen können, was genau versteht man darunter?
Ich finde, man kann es ganz kurz echt aus dem Englischen herleiten. Ne? Also People, Menschen, to please somebody, jemandem einen Gefallen tun. Das heißt, es sind Menschen, die vor allem darauf achten, dass sie es anderen recht machen, die sehr um Harmonie bestrebt sind. Ne? Und ganz viel Sorge haben, ganz viel tun und ihr Verhalten so abchecken, dass sie eben nur nicht anecken, niemanden irritieren, niemanden verärgern.
Geht es in Richtung Konfliktscheue oder?
Ich würde sagen, das ist oft ein Aspekt davon. Es ist nicht der einzige, weil so ein bisschen, ne, ich erlebe Menschen sehr unterschiedlich. So bei einigen erlebt man sehr, dass dieses sehr kümmernde, fürsorgliche, fast schon aufopfernde im Vordergrund steht. Ne? Das sind so Menschen, die sagen, ich kann gar nicht Nein sagen. Die Leute müssen in der Regel noch nicht mal fragen und ich springe schon rein. Ja? Also da sagt nur jemand, mir ist kalt und sofort hüpft man auf und macht das Fenster zu. Und die dann eher sagen, das ist meine Hauptschwierigkeit, die total gut sogar Kritik äußern können oder ihre Meinung sagen können. Und manche andere haben aber genau das als Thema. Ne? Die sagen, mir fällt es total schwer, zu meiner Meinung zu stehen oder eine Kritik zu äußern oder einen Konflikt auszuhalten, ne? Weil ich eben niemanden, wie gesagt, verärgern will oder enttäuschen will. Und ich würde immer sagen, es gibt so ein bisschen unterschiedliche Ausprägungen. Ne? Und manche haben alles, erlebe ich. Also manche sagen, Mensch, mir fällt es schwer, Nein zu sagen. Und ich merke, dass ich immer bei den damit beschäftigt bin, wie geht es den anderen Menschen und was brauchen die gerade und geht es ihnen gerade gut und ich entschuldige mich ständig und meine Meinung sage ich eigentlich auch nie. Und andere haben tatsächlich vor allem in sehr punktuell damit Herausforderungen und Schwierigkeiten.
Hast du vielleicht ein paar Beispiele für uns, damit wir es ein bisschen besser vorstellen können? Weil ich glaube, so die Grenze zwischen Freundlichkeit und People-Pleasing verschwimmt, also für mich noch zumindest. Hast du da ein paar Beispiele?
Ich würde immer sagen, es ist was vollkommen anderes, ne? Weil People-Pleaser sind sicher sehr freundlich, nette, hilfsbereite Menschen, sehr empathisch, können sich gut einfühlen. Ich würde immer sagen, das ist wunderbar. Aber es macht ja einen Unterschied, ob ich gefällig bin oder ob ich freundlich bin. Also da wäre für mich die Grenze, ne? Was ist der Effekt, den ich mit meinem Verhalten mache? Also möchte ich dir einen Gefallen tun, beispielsweise, ja, du fragst mich, kannst du irgendwie am Wochenende einen Kuchen mitbringen? Und dann kann ich natürlich freundlich sein und sagen, na klar mache ich das, oder ich passe auch auf die Kinder auf, oder ich bleibe irgendwie nach Feierabend länger. Und People-Pleaser würden nie sozusagen sich an der Stelle vielleicht trauen, auch Nein zu sagen, obwohl die danach ist. Das heißt, ich finde, die Grenze entsteht erstens dort, wo du nicht mehr frei bist in deiner Wahl, ne? Also wenn du mal sagst, okay, nein, heute kann ich nicht länger bleiben, weil meine Familie wartet zu Hause, oder beispielsweise die Freundin, die fragt, wollen wir uns ein Doppelzimmer teilen, das ist doch günstiger. Und wenn ich sagen könnte, du, nee, also tut mir leid, ich schlafe besser alleine, lass uns mal Einzelzimmer nehmen, dann würde ich immer sagen, bist du ein freundlicher Mensch, der auch gut für sich gleichzeitig einstehen kann, ne? Und die Grenze ist für mich da überschritten, wo man so wie das Gefühl hat, ich kann fast gar nicht anders. Also ich höre mich schon mich entschuldigen, obwohl ich gar nichts falsch gemacht habe. Oder ich merke schon, Mensch, ich ärgere mich wieder, weil ich nichts gesagt habe im Meeting, obwohl die Kollegen vielleicht ein Projekt für meins verkauft haben oder für ihres verkauft haben, obwohl es meins ist. Oder ich merke an der Stelle, eigentlich will ich nicht zum 20. Mal die Elternsprecherrolle einnehmen und höre mich trotzdem wieder Ja sagen. Und wie gesagt, ich finde, der Unterschied entsteht oft, bin ich frei oder bin ich es nicht mehr?
Ich habe von einer Umfrage gehört, die haben Menschen befragt, und 92% der Befragten haben bei sich selbst Verhaltensmuster des People-Pleasings erkannt. Mhm. Was meinst du, was sind die häufigsten Gründe dafür?
Ich glaube zum einen, dass wir uns jetzt auch gesellschaftlich in eine Richtung bewegen, wo das wahrscheinlicher wird, ne? Also wenn wir alle irgendwie, es wird immer schneller, immer mehr schaffen. Das heißt, so wo viel mehr Arbeit ist, bei gleichzeitig dem Gefühl irgendwie von weniger Menschen, die tun, liegt natürlich auch die Gefahr, sich auszubeuten, auf der Hand Pausen zum Beispiel nicht zu machen, weil man denkt, ich krieg ja mehr geschafft. Oder auch, ich glaube auch, dass so wir immer mehr in so eine Bewertungsgesellschaft rutschen, ne? Wo wir also gar nicht mehr so sehr gucken, was tut mir gerade gut oder was brauche ich gerade oder was ist gerade meine Meinung beispielsweise, sondern danach, was gäbe das Like, wenn wir jetzt bei Social Media sind, ja, oder was finden eben andere gut oder auch nicht. Und ich glaube, es gibt also gesellschaftliche Entwicklungen, die das wahrscheinlicher machen, aber in meiner Praxis erlebe ich schon, dass man ganz oft biografische Bezüge auch herstellen kann. Also das sind Menschen, die in ihrer oft Kindheit, Jugend, ne, bestimmte Erfahrungen gemacht haben, wo eben das People-Pleasing wie so eine, also Überlebensstrategie war, gut durchzukommen und sich irgendwie nicht doof fühlen zu müssen, sich nicht schämen zu müssen zum Beispiel.
Spielt Perfektionismus dabei eine Rolle? Also im Sinne von quasi, was du gerade eben gesagt hast, dem gesellschaftlichen Bild entsprechen zu wollen?
Total. Also ich würde sagen, Perfektionismus ist so eine Spielart davon, ne? Weil eine Möglichkeit, aber ich würde es eher als Symptom schon fast beschreiben, ja. Also ich finde, ganz viele People-Pleaser sind totale Perfektionisten, und das hat was damit zu tun, ne, dass sie es perfekt machen, also keinen Fehler machen, nicht angreifbar sein, um am Ende sich halt nicht schlecht fühlen zu müssen, ne? Der Perfektionismus wäre für mich also total ein Symptom. Wer von sich sagt, ich bin absoluter Perfektionist, könnte schon mal genauer hingucken, ist die Person vielleicht auch People-Pleaser oder nicht. Und wenn wir, wie gesagt, gucken, wo kommt's her, dann kann man schon sagen, dass also ja, vielleicht habe ich auch bei Eltern zugeguckt, die perfektionistisch waren. Modelllernen spielt natürlich eine Rolle, also wo Fehler gar nicht erlaubt waren, also wo so der eigene Selbstwert und die Frage, bin ich denn eigentlich gut genug, gekoppelt ist an Leistungen. Aber sehr viel häufiger erlebe ich auch in den Ursachen, ne, dass Menschen, dass der Selbstwert einfach gekoppelt war an, wie gut sorge ich dafür, dass es den anderen gut geht, also eher gekoppelt ist an die Anerkennung von außen oder eben auch durch den Verlust der Anerkennung, ne? Also Menschen mit Mobbing-Erfahrung beispielsweise, ob jetzt in der Kindheit oder im Schulalter, die dann einfach beschreiben, wenn ich mich so gezeigt habe, wie ich bin, also einfach mit, was weiß ich, meinen weirden Hobbys oder mit, wie ich halt aussehe, ist ja egal, aber halt das, was wir mitbringen. Und wenn ich dann die Erfahrung mache, dafür werde ich beschämt, ne? Also dafür werde ich gehänselt, ausgelacht, dann ist natürlich eine mögliche Konsequenz, dass ich sage, naja, lieber zeige ich mich nicht mehr, wie ich bin, lieber verstecke ich mich, ja, und werde zum grauen Mäuschen, um jetzt mal alle Schubladen aufzumachen, ne, damit mir das, nämlich diese Beschämungserfahrung, nicht nochmal passiert.
Welche Einflüsse hat das denn auf die mentale Gesundheit, das People-Pleasing? Wenn man das quasi so auf die Spitze treibt, dann ist es sicherlich ein Stressmoment oder etwas, was einen noch mehr stresst als sonst. Welche anderen Einflüsse kann das haben?
Ja, total. Also das mit dem Stress würde ich erstmal unterschreiben, weil wenn ich natürlich permanent über meine Bedürfnisse gehe, ne, fliegt irgendwann die Energie mir um die Ohren und ich habe sie nicht mehr und lande, also das erlebe ich ganz oft, dass die Menschen einfach sagen, ich weiß gar nicht mehr, abends falle ich eigentlich nur noch aufs Sofa und bin total platt. So. Und das ist das eine. Was natürlich auch einen Einfluss hat, ist, dass das Selbstwertgefühl in der Regel von People-Pleasern über kurz oder lang leidet, ne, weil man ja nicht für sich selber wirklich anerkannt wird, sondern die kriegen oft tolle Komplimente. Ne? Das sind im Job die, von denen man sagt, Mensch, ich wüsste gar nicht, was ich ohne dich mache und du bist so ein beliebtes Mitglied im Team. Du sorgst dafür, dass es allen gut geht, ja, weil die natürlich auch an die Geburtstage von allen denken und so. Aber man wird ja nicht als man selbst gesehen, ne? Weil man natürlich nur einen Teil von sich zeigt, nämlich den Gefälligen, den Freundlichen, von dem man denkt, den mögen alle. Und wir alle wahrscheinlich wissen, was macht der Selbstwert mit unserer psychischen Gesundheit, wie wichtig ein stabiles Selbstwertgefühl ist. Das heißt, das ist sicher ein riesen Einflussfaktor, wenn ich permanent dann anfange, mich zu hinterfragen, das Gefühl gehabt zu haben, bin ich gut genug, wenn so Grübelschleifen losgehen. Ich zum Beispiel, was super typisch ist für People-Pleaser, ne, nach einem Gespräch noch irgendwie ewig drüber nachdenke, war das jetzt okay, wie ich es gemacht habe oder hätte ich es anders machen sollen? Also und diese Grübelneigung ist natürlich auch ungünstig und man kann sagen, in Summe gibt es relativ viele Variablen, die dann eben auch dazu beitragen, nicht nur, dass ich erschöpft potenziell bin, sondern vielleicht tatsächlich sogar das Risiko, ne, für depressive Entwicklung, für Angsterkrankung beispielsweise auch tatsächlich steigt.
Hat es denn auch körperliche Symptome, das People-Pleasing?
Ich würde sagen, irgendwann, der Körper zeigt es ja oft, wenn ich lange genug andere Sachen nicht hingeguckt habe. Also ja, ich erlebe schon, dass Menschen beschreiben, ich schlafe vielleicht auch schlecht beispielsweise. Das ist so eine Entwicklung, ne, wenn ich lange genug über meine Grenzen gehe, dann nicht mehr abschalten kann und dann halt in den Momenten, in denen der Körper und die Seele eigentlich zur Ruhe kommen würden, es halt trotzdem noch so viel im System los ist oder die Gedanken da sind. Das ist so das eine, was ich oft in der Praxis höre. Aber ich erlebt tatsächlich schon auch, also sagen wir mal, stressassoziierte Erkrankungen, ne? Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Rückenverspannung, also wo so dieses, alles, was ich halt zurückhalte, ne? Und nie nach außen in Kommunikation beispielsweise bringe, ja? Also ein Großteil von denen implodiert ja eher und damit ist natürlich alles, was mit so Halten zu tun hat auch, ne? Also die Verspannung, die ich irgendwie habe, das Knirschen, also alle solche sagen wir mal, Anspannungsgeschichten, ne? Das ist was ich durchaus auch zeigt. Und was ich richtig krass finde, ist, dass man auch in Studien tatsächlich schon rausgefunden hat, dass in medizinischen Notfallsituationen Menschen, die zu People-Pleasing neigen, tatsächlich auch wirklich den Kürzeren ziehen, ne? Und im Zweifel sogar höhere Sterberaten haben, ne? Weil sie sich halt nicht die Hilfe suchen, die sie brauchen. Also ist ja klar, wenn ich denke, Mensch, ich will ja jetzt niemandem zur Last fallen und also ich will mich auch nicht anstellen und hoffentlich ist es nicht so schlimm. Wenn es aber dann halt ein Schlaganfall oder einen Herzinfarkt oder dergleichen war und wertvolle Zeit vergangen ist, dann ist das natürlich ein Problem und da gibt es tatsächlich eine ganze Reihe an Studien, die das vor allem für ältere Menschen zeigen, die natürlich von diesen Dingen auch häufiger betroffen sind. Also ja, hat auch körperliche Auswirkungen.
Ja, ich frage mich die ganze Zeit, ab wann ist es gefährlich? Ja, also wir haben ja alle in unterschiedliche Ausprägungen Bewertungsängste, ja, und wollen von anderen gemocht werden, nicht nur in sozialen Medien, sondern auch im wirklichen Leben und sind deshalb vielleicht ein bisschen gefälliger, als wir es vielleicht sind und ich frage mich, wo ist die Grenze? Ja, also wo ist die Grenze, wo es gefährlich wird und um nicht zu sagen krankhaft?
Also ich würde immer sagen, da es ja keine Diagnose ist, ne? Also People-Pleasing ist keine Diagnose. Entsprechend gäbe es jetzt auch keine klassischen, im ICD-10, keine Ahnung, ablesbaren Diagnosekriterien. Aber ich würde sagen, für mich gibt es so zwei wesentliche Dinge. Das eine ist der Leidensdruck. Das ist was, woran wir ohnehin, ne? Wenn wir jetzt psychische Erkrankungen beispielsweise hernehmen würden und würden das diagnostizieren, dann ist immer die Frage, neben den ganz konkreten Symptomen, die über eine bestimmte Zeit auftreten, immer die Frage, hat jemand Leidensdruck? Leidensdruck. Für mich wäre das deswegen auch eine Frage. Also habe ich das Gefühl, ich wünschte, es wäre anders, weil ich merke, es hat Preise. Und ob jetzt der Preis ist, dass ich permanent mit mir hadere, irgendwie müde bin, irgendwann vielleicht zugucke, wie Beziehungen vor die Binsen gehe, weil ich irgendwann sauer werde auf die anderen, die nicht einfühlsam genug auch mal auf mich gucken. Oder ob ich so das Gefühl habe, Mensch, ich keine Ahnung, habe ich viele Menschen, ja, die sagen, die stehen dann da mit, was weiß ich, die Kinder sind größer, sie werden irgendwie 50 oder auch 45, wie auch immer, 55, gucken zurück und sagen so, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wer ich bin und was ich will. Und so ein sinnentleertes Gefühl, das ist ja auch was Fürchterliches. Und deswegen würde ich immer sagen, also Leidensdruck, ja, wo auch immer der genau herkommt, wäre für mich ein Kriterium. Und das Zweite ist wirklich so ein bisschen, welche Auswirkung hat das schon? Also, ne, wenn ich jetzt denke, Mensch, ab und an bin ich vielleicht mal müde und denke, ja, es wäre ganz gut, auch mal Nein zu sagen, dann hat das ja eine andere Qualität, als wenn ich so merke, Mensch, eigentlich egal, ob im Job oder in der Freizeit und egal, mit wem ich so zusammenkomme, merke ich eigentlich, dass mir das schwerfällt. Und vielleicht ist es dann nicht nur das Nein sagen, sondern ich merke, dass ich mich regelmäßig auch über mich ärgere, weil ich die Klappe halte an der Stelle, wo ich denke, Mensch, da sollte ich was sagen. Und ich habe vorschnell wieder nachgegeben und das Gefühl, das schmeckt mir nicht. Also so, wie hoch schlagen die Wellen, sage ich mal. Das ist ja ein Unterschied, ob ich irgendwie so merke, naja, so das Wasser ist so ein bisschen bewegt oder ob ich eben den Eindruck habe, ja, das hat einfach Auswirkungen, die für mich persönlich gesundheitlich oder mit Blick auf meine Identität oder meine Beziehung nicht mehr gut sind.
Was kann ich denn machen, um aus diesem Muster auszubrechen? Also angenommen, ich habe erkannt, ich habe so People-Pleasing-Tendenzen an mir, mir gefällt das eigentlich nicht, weil ich nicht mehr ich selbst bin, all das, was du schön beschrieben hast. Was kann ich tun so als ersten Schritt?
Ich schicke Menschen ganz oft erstmal in die Beobachtung. Also ich sage oft, ich habe überhaupt nicht den Anspruch, dass du sofort was anders machst, aber ich will gerne, dass du mal genauer guckst, wo und in welchen Momenten neigst du denn überhaupt dazu. Weil Menschen sind oft sehr, sehr unkonkret. Und wir wissen auch aus der psychologischen Forschung, hat Peter Gollwitz ja viel Schlaues zu geforscht, dass wir oft eben so Vorsätze haben, ich will mal mehr Nein sagen oder nicht mehr so konfliktscheu sein, das nicht mehr vermeiden und so. Aber weil die Menschen nicht über diese Wege nachdenken, wie komme ich da hin und in welchen Situationen, also weil sie es nicht konkretisieren, kommen sie nicht in die Umsetzung. Das heißt, der erste Schritt für mich daraus wäre immer erstmal zu gucken, bitte kannst du dich mal im Alltag erwischen, weil was ich erlebe, witzigerweise, ist, wenn dann Menschen eine Woche lang mal sagen, in welchen offensichtlich und weniger offensichtlichen Situationen neige ich dazu. Und ich erinnere an eine Frau, die gesagt hat, Mensch, mir ist dann das erste Mal aufgefallen, also selbst auf der Straße, wenn ich nur entlang laufe, weiche ich jedes Mal aus. Oder neulich war ich unter Zeitdruck an der Supermarktkasse, fragt mich jemand, ob er vor kann und ich höre mich Ja sagen, obwohl ich eigentlich weiß, mein Kind wartet in der Kita und es wird Stau sein. Und dieser Moment, wo ich so innerlich mal merke, was mache ich hier eigentlich, erhöht oft schon oder macht oft ganz viel, ne, dass so ein im positiven Sinne so eine Kraft, so ein Ärgermoment entsteht, dass dann plötzlich Menschen sogar was anders machen können. Und wenn das jetzt nicht reicht, kann ich dann aber, habe ich eine bessere Idee, ne? Also wo und wem gegenüber mache ich es eigentlich und kann mir dann im Kleinen schon mal so eine Wenn-Dann-Regel überlegen. Also wenn ich das nächste Mal wieder, ne, mein Chef irgendwie 15 Minuten vor Feierabend dasteht oder meine Chefin und nochmal fragt, Mensch, kannst du nochmal kurz da drauf gucken? Dann sage ich beim nächsten Mal, ich kümmere mich total gerne drum, morgen früh um 8, wenn du magst, kann ich es gerne als erstes priorisieren. Also so ein bisschen konkretisieren, finde ich, ist eine wichtige Strategie. Es gibt aber natürlich auch noch weitere.
Ja, ich komme gleich nochmal dazu. Ich würde gerne ein paar Übungen mit dir machen, ein paar Situationen schildern und dass du uns dann hilfst, eine richtige Reaktion zu formulieren oder ein Beispiel dafür zu geben, wie vieles im Leben ist nichts richtig und falsch. Manche Dinge sind besser als andere. Bevor wir da hingehen, würde ich gerne fragen, wie kann man denn Grenzen setzen, ohne Angst vor Konflikten zu haben, ja, oder Schuldgefühle zu bekommen, wenn man nicht Ja sagt, sondern Nein sagt?
Also das ist jetzt, ich mache mich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig beliebt, aber ich würde sagen, erstmal ist schon cool, die Idee aufzugeben, ich könnte als erstes Nein sagen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder ohne Schuldgefühle zu haben. Ich glaube, dieser Anspruch führt dazu, dass die meisten sich nicht trauen. Ich versuche mit meinen Klienten so eine 20 Sekunden Mutübung. Ich finde wirklich diese Idee, in den meisten Fällen brauchst du nur 20 Sekunden Mut, um Nein zu sagen oder eine Grenze zu setzen. Und diese Idee, ich komme bisher und ich traue mich fast nie, Nein zu sagen oder eine Grenze zu setzen. Und dann plötzlich will ich es auch noch ohne schlechtes Gewissen machen, ist so ein bisschen, als ob jemand völlig untrainiert, Sport irgendwie habe ich seit Jahren nicht gemacht, die Idee hätte so, und jetzt kann mir mal bitte jemand sagen, wie ich irgendwie den Himalaya besteige, ohne Schnappatmung zu bekommen. Und da würde jeder sagen, gar nicht, indem du erstmal trainierst im Kleinen. Und ja, also diese Idee zu sagen, es ist in Ordnung, dass es unbequem ist, es ist in Ordnung, dass du danach irgendwie darüber auch nachdenkst. Und also das finde ich wirklich wichtig, weil wir uns ansonsten so unter Druck setzen. Und dann finde ich, helfen aber zwei Sachen konkret. Das eine ist das schlechte Gewissen umdeuten und eher feiern. Ne? Ich habe das schlechte Gewissen, weil ich was anders mache. Also statt zu sagen, oh Gott, jetzt habe ich bestimmt was Schreckliches gemacht, kann ich mir mantrasch vorsagen, sehr gut, das schlechte Gewissen ist ein Wachstumsschmerz, so wie bei pubertierenden Kindern, ne, die irgendwie auch ja oft Knochenschmerzen haben, weil sie einfach wachsen, kann ich mir also auf die Schulter klopfen und sagen, cool, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, das heißt, dass ich mich ernst nehme und wirklich was anders mache. Ich finde, das ist das eine. Und das zweite wäre, find eine Formulierung, die irgendwie gut ist. Also ganz viele wissen gar nicht, wie kann ich es denn sagen? Und das heißt, so wirklich auch eine Sprachidee zu haben, also das beschreibe ich ja auch im Buch, verschiedene, ne, sprachliche Formulierungen, ob das ist mit der Inger-Formel, ob das ist den Satzanfang auf die Gefahr, wo ich so ein bisschen die Befürchtung vorwegnehme. Aber finde eine Formulierung, die du wie so Trockenübung machen kannst, ne, bevor du in die heiße Situation gehst.
Ja, dann lass uns doch gerne ein paar Situationen durchspielen, wenn du gerne möchtest. Und dann kannst du uns helfen, eine möglichst gesunde Reaktion drauf zu finden. Also erste Situation: Eine Kollegin bittet dich um Hilfe bei einer Aufgabe, die eigentlich nicht in deinen Bereich fällt. Ja, du bist selbst völlig ausgelastet, hast aber das Gefühl, dass du Ja sagen musst, um nicht unkollegial zu wirken. Was mache ich?
Also Nummer eins ist immer, People-Pleasing und raus aus dem People-Pleasing für mich bedeutet, entscheide bewusst, ob du dir helfen willst oder nicht. Also ne, für mich ist ganz wichtig, manchmal machen People-Pleaser dann die Gegenbewegung. Ab jetzt sage ich überall Nein und ziehe überall Grenzen. Und das ist nicht Freiheit. Freiheit ist, ich entscheide. Das heißt, das Erste wäre, Hadi, ich würde erstmal gucken, will ich dir jetzt gerade helfen oder nicht? Das würde ich versuchen zu entscheiden. Und wenn ich jetzt entscheide, nein, nicht, dann würde ich das ansprechen. Also beispielsweise mit so einer Formulierung, hey, auf die Gefahr hin, Hadi, dass du mich total für unkollegial hältst. Gerade habe ich hier irgendwie XYZ auf dem Tisch und deswegen kann ich dir gerade nicht helfen. Oder ich habe das Gefühl, ich bin nicht die richtige Ansprechpartnerin. Bitte wende dich an Regine. Also ich würde ansprechen, was ist meine Sorge, was du über mich denken könntest. Im besten Fall würde ich vielleicht noch, wenn ich denn eine habe, ich muss nicht, aber wenn ich eine habe, würde ich dir eine Alternative aufzeigen.
Ja, das hört sich sehr gut an. Dann lass uns in die zweite Situation gehen, und zwar jetzt in der Familie. Und das ist immer besonders schwierig, finde ich, bei Familienangehörigen. Also ein Familienmitglied ruft immer wieder kurzfristig an und braucht deine Unterstützung. Ob das Kinderbetreuung ist, Hilfe beim Umzug oder einfach nur stundenlange emotionale Gespräche. Du fühlst dich verpflichtet, jedes Mal Ja zu sagen, auch wenn es dich überfordert. Was machst du?
Also auch da finde ich erstmal wieder bewusstere Entscheidungen zu treffen. Ne? Will ich das jetzt auch ansprechen? Will ich das nicht ansprechen? Möchte ich vielleicht auch die Kontaktdichte irgendwie reduzieren? Also da würde ich erstmal versuchen, so ein bisschen mehr Klarheit zu verschaffen. Wenn ich jetzt kommunikativ drauf gucke, würde ich das in einem Moment ansprechen. Also nicht gerade, wenn ich wieder akut gefragt werde, du kannst du mal kurz einspringen, ich brauche dich, die Kinder stehen da und ich weiß nicht, was sie machen sollen. Und sie gucken schon ganz traurig, weil das sind ja schwierige Momente, ne? Da in so einer heißen Situation das anzusprechen. Das heißt, ich würde mir einen ruhigen Zeitpunkt suchen und ich würde versuchen, so ein bisschen, also Metakommunikation zu betreiben. Das heißt, das, was passiert denn hier wiederkehrend? Also Metakommunikation meint so ein bisschen, ne, wie so, ich krabbel auf einen Berg oder auf so einen Turm und guck so von oben auf diese Situation und versuche das zu beschreiben. Und beispielsweise, indem ich dann auch wirklich mein Gefühl äußere und mein Bedürfnis, das sagen wir oft nicht. Ne? Wir sagen oft, finde ich unmöglich, kannst du es mal sein lassen, was für ein Scheiß, wenn du mich mögen würdest, würdest du mich sowas gar nicht fragen. Und in der Regel fragen das ja Menschen, weil sie es, also nicht, weil sie es böse meinen, sondern weil sie selber in Not sind. Und ich glaube, nachdem ich mir also erstmal klar gemacht habe, so ein bisschen so eine Entdämonisierung, also der andere ist nicht gemein oder doof oder blöd oder will mich manipulieren, sondern hat gute Gründe wahrscheinlich dafür, dass er das so macht, ob ich die jetzt toll finde oder nicht. Damit bin ich nicht mehr innerlich, ne, mit so einem Ärger so aufgeladen auf die andere Person, die mich hier so in die Ecke drängt oder zu was überreden will. So, das finde ich einen wichtigen Punkt, weil wir dann emotional anders dastehen. Und dann, wie gesagt, würde ich auf meinen Turm oder meinen Berg krabbeln und würde wahrscheinlich das ansprechen und sagen, wenn ich die 20 Sekunden Mut finde, zu sagen, du Mensch, ich merke, ich würde gern was ansprechen. Mir ist jetzt aufgefallen, ne, in den letzten, keine Ahnung, 4 Wochen, 2 Wochen, haben wir irgendwie hast du mich dreimal irgendwie zu so Notfalleinsätzen für Kinderbetreuung gefragt. Und ich freue mich, dass du so ein hohes Vertrauen in mich hast, dass du das machst. Ich merke zugleich, ich fühle mich in diesen Momenten, oder ne, mir geht's so, ich bin dann irgendwie so ein bisschen überrumpelt, habe den Eindruck, in diesen Momenten fällt es mir ganz schwer, dann auch dich da im Regen stehen zu lassen. Zugleich gefällt mir das irgendwie nicht gut, weil ich vielleicht gerne, was weiß ich, längerfristig plane, weil ich merke, ich habe noch andere Dinge, die mir wichtig sind. Also da müsste man mal so ein bisschen gucken, was ist das, ne, was mein Bedürfnis wäre. Und dann würde ich eine Bitte äußern. Ist es denkbar, können wir entweder drüber sprechen, wie wir das zukünftig irgendwie machen, oder ich würde, wenn ich eine konkrete Bitte habe, hey, guck doch mal, dass du auch noch andere Menschen findest für die Kinderbetreuung, dann würde ich das als Bitte formulieren.
Okay. Letzte Situation. Du bist mit einer Freundesgruppe unterwegs und ihr wollt entscheiden, wo ihr essen geht. Du hast richtig Lust auf italienisches Essen, die anderen wollen aber eher Sushi essen. Ja, und du sagst nichts und stimmst automatisch zu, und das passiert dir öfter, in großen wie auch in kleinen Entscheidungen, weil du dich immer zurücknimmst, um die Harmonie zu wahren. Wie kann man da ausbrechen?
Also der entscheidende Moment ist ja, ich muss es mitkriegen und ich muss mich selber erwischen. Ne? Also das Problem ist ja im Nachgang, also wenn ich es im Nachgang mitkriege, denke ich, Mist, jetzt esse ich hier schon wieder Sushi, obwohl ich eigentlich gerne irgendwie Pasta gehabt hätte oder Pizza, dann ist ja eigentlich schon zu spät. Und jetzt habe ich entweder die Möglichkeit im Nachgang, wenn es echte Freunde sind, auch zu sagen, hör ich mal zu, ich merke, dass ich immer wieder in solchen Situationen, mir fällt es total schwer, das in den Momenten zu machen, aber eigentlich merke ich, ich habe jetzt mehrfach schon eine Situation gehabt, ne? Wir waren irgendwie Sushi essen, obwohl ich eigentlich Pizza gewollt hätte. Könnte ein bisschen nochmal mich scharf angucken, wenn ich das nächste Mal sage, ja, das ist in Ordnung. Also ich würde darüber nachdenken, kann ich mich bei guten Freunden outen? Will ich mir versuchen, diese Brücke zu bauen? Und ansonsten, glaube ich, geht es wirklich darum zu sagen, in diesen Momenten, mir wäre Pizza lieber. Also am Ende bleibt ja, und ich glaube, das können ja die Menschen. Es ist ja kein Kompetenzproblem im Sinne von, ich kann nicht Nein sagen, wenn die Menschen sagen. Die meisten könnten, wenn ich sagen würde, komm, wir zählen mal bis 3 und dann sprechen wir mal laut Nein aus, die können das ja sagen. Oder du kannst den Satz formulieren, ich hätte gerne Pizza. Es ist ja mehr diese emotionale Blockade, ne, dass ich innerlich denke, oh Gott, das darf ich jetzt aber doch gar nicht. Und und dort, deswegen diese Idee, ne, von 20 Sekunden Mut. Und ich finde, was auch hilft, ist sich zu fragen, welcher Mensch will ich eigentlich sein? Weil wenn permanent ich nur entscheide danach, was ist gerade die gefälligste Antwort, dann werde ich einfach früher oder später auch an mir vorbeileben. Weil in manchen Situationen geht es nicht nur darum, was ist gefällig, sondern in anderen vielleicht, was kann ich gerade überhaupt ressourcenmäßig, in anderen vielleicht, was ist für mich wertemäßig und moralisch zum Beispiel richtig oder wichtig, und in anderen Situationen, was halte ich für sachlich, fachlich richtig. Und mit so Freunden finde ich einfach zu sagen, hey, also mir ist es super unangenehm, und das kann man ja sagen, ich finde es überhaupt nicht schlimm zu sagen, mir ist es total unangenehm, ich merke, ich hätte gern Lust auf Pizza. Ich habe gerade nicht Lust auf Sushi. Und dieses, gerade bei Menschen, ne, die es eigentlich gut mit mir meinen, sich so zu verbinden mit der Idee, mir ist Ehrlichkeit, und das ist den meisten Menschen, ist das doch ein wichtiger Wert. Aber ich bin nicht ehrlich und authentisch, ja, wenn ich permanent anderen nach einem Mund rede. Und ich finde, wenn ich mich wieder damit verbinde und nicht nur so auf die Angst gucke, oh Gott, was denken dann die anderen, wenn ich jetzt als Einzige irgendwie Pasta oder Pizza sage, ja, sondern hingehe und sage, hey, ich hätte auch gern Freunde, die ehrlich sagen, was Sache ist, weil ich möchte gern, dass ich in der Freundschaft mich darauf verlassen kann, ne? Also dass Menschen nichts hinterm Berg halten, dann wird vielleicht auch zugleich die Angst kleiner, das zu sagen. Und wie gesagt, ich finde, man darf auch sagen, dass man irgendwie das gerade ungemütlich findet und sich da auch leichter machen und eine Brücke bauen.
Ulrike, vielen Dank. Das, glaube ich, war sehr hilfreich. Ich möchte dir zum Abschluss die Frage stellen, die ich allen meinen Gästen stelle. Welche drei Tipps hast du für meine Hörer zum Thema People-Pleasing?
Erstens, freu dich darüber, wenn du dich daran wiedererkennst, dass du ein Mensch bist, der empathisch ist, freundlich ist, hilfsbereit ist. Ich glaube wirklich, wir brauchen mehr Weichheit und nicht mehr Härte in der Welt. Und guck nur, dass du es in eine gute Balance bringst. Das wäre Tipp 1. Tipp 2 ist, Sprache ist mächtig. Also fang an, statt im Kleinen auf deine Sprache zu achten, statt irgendwie permanent alles zu relativieren und zu sagen, ach, man könnte, vielleicht sollten wir, lass das sein. Also bezieh Position auch in der Sprache. Und drittens wäre tatsächlich, guck mal, wo genau das People-Pleasing dir Probleme macht und wo auch nicht. Und wenn du auf die Momente guckst, wo vielleicht nicht, ob da nicht sogar was drin liegt, was du lernen kannst für die Momente, in denen es dir schwerfällt.
Dr. Ulrike Bossmann, vielen Dank für deine Zeit und den spannenden Austausch. Ich habe gelernt, dass es nicht darum geht, das Pendel in die andere Richtung schwingen zu lassen und zu einem Antipart zu werden, der zu jedem und zu allem Nein sagt, sondern eher sich selbst zu finden, sich selbst wahrzunehmen und das der Umwelt auch mitzuteilen in einem respektvollen Ton. Und so bricht man aus People-Pleasing raus. Vielen Dank.
Vielen Dank dir.
Die Fakten der Folge.
People-Pleasing ist mehr als nur Nettigkeit. Der Unterschied ist, bin ich noch frei in meiner Entscheidung oder nicht? Menschen mit People-Pleasing-Tendenzen handeln oft nicht mehr freiwillig, sondern aus Angst vor Ablehnung oder Konflikten. Das führt zu innerer Unfreiheit und langfristiger Erschöpfung. Die gesundheitlichen Folgen sind real. Stress, Erschöpfung, Rückenschmerzen, Schlafprobleme, sogar höhere Sterberaten bei medizinischen Notfällen. Langfristiges Zurückstellen eigener Bedürfnisse zeigt sich nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. Durch chronische Verspannungen, Herz-Kreislauf-Belastungen und mehr. Du brauchst oft nur 20 Sekunden Mut, um eine Grenze zu setzen. Es geht nicht darum, sofort alles perfekt zu machen, sondern mutig, kleine Schritte zu gehen. Sprachliche Hilfen und konkrete Wenn-Dann-Pläne können dabei unterstützen. Also beobachte dich einmal selbst. Wann sagst du Ja, obwohl du Nein meinst? Veränderungen beginnen mit Bewusstheit. Viele Menschen merken gar nicht, wie automatisch sie sich selbst zurücknehmen. Selbstbeobachtung ist der Schlüssel. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Danke, dass du wieder dabei warst. Aber nicht abschalten, gleich kommt noch mein Random Reminder. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier gerne den Podcast und schreib mir an podcast@ceramtec.de. Was interessiert dich, was wolltest du schon immer einmal wissen? Ich freue mich auf deine Fragen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, Kreatin ist nicht nur für Muskeln gut. Kreatin ist ein echter Allrounder, nicht nur für den Muskelaufbau. Er steigert die Energieproduktion auf zellulärer Ebene, was sowohl körperliche als auch mentale Leistungsfähigkeit verbessert. Besonders spannend ist daran, es wirkt neuroproduktiv und kann die kognitive Leistung bei Stress oder Schlafmangel verbessern. Ideal für lange Arbeitstage oder Lernphasen. Für einen erwachsenen Menschen empfiehlt es sich täglich etwa 3-5 Gramm Kreatin einzunehmen. Also mein Random Reminder diese Woche. Kreatin ist nicht nur für die Muskeln gut. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.